Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der alten Schule, der Interviewerei mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast hat aus dieser goldenen Ära unzählige Geschichten zu erzählen. Eine gute Grundlage dafür ist immer schon mal sein Berufsleben bei Porsche verbracht zu haben und dort an der Entwicklung von Straßen- und Rennfahrzeugen mitzuarbeiten. Und er hat dann nicht nur irgendein Auto mit abgestimmt, sondern er ist maßgeblich die Fahrversuche für den Übersportwagen der 80er gefahren, den Porsche 959. Und wie solche Erprobungen damals ausgesehen haben, mit einem Auto, mit dem man in vielen Bereichen komplettes Neuland betreten hat, das und vieles mehr verrät er hier und heute. Herzlich willkommen, Dieter Röscheisen.
Dieter, du hast mir mal erzählt, wie es bei dir losging. Und das Porsche-Virus, das ist bei dir früher, also infiziert ist man sehr früh, aber du hast da sehr früh schon auch einen Porsche gehabt. Erzähl mal, wann, wie ging das los bei dir beim Autofahren?
Gut, ich habe ja meine Lehre bei Ford gemacht und deswegen war natürlich der Anfang auch mit Ford-Fahrzeugen. Mein erstes Auto war ein Escort RS, schon in Rallye-Ausführung. Der war schon lange bevor ich den Führerschein hatte, schon fertig. Ein Freund von mir hatte schon Führerschein und da haben wir die ersten Veranstaltungen damit gefahren. Kurz drauf kam dann ein Capri 2,6 Liter RS, das war halt das Überauto damals.
Also keine halben Sachen gemacht.
Ja, es ging immer weiter. Und dann kam mit 19 kam schon der Umstieg dann auf Porsche, allerdings war es noch ein 914er. Und den habe ich dann leider nicht so lang gefahren, aber das hing einfach daran, dass der 914 mit dem VW-Motor war, war ein bisschen untermotorisiert, das hat keinen so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich mir einen richtigen Porsche gekauft, das war dann der erste 911, war ich 20 Jahre alt, 911 Targa.
Wie bei jedem, ne? Mit 20 Jahren schon mal vier Autos durchgefahren.
Ja, gut, dann war es natürlich klar, der Wechsel von Ford zu Porsche musste erfolgen, weil das Auto hat mich so fasziniert und ich habe mich dann in Weissach direkt beworben und offensichtlich habe ich einen guten Eindruck hinterlassen und die haben mich spontan auch genommen. Das war damals schwierig, direkt von außen ins Entwicklungszentrum zu kommen, weil dort nur die Elite eigentlich gearbeitet hat. Aber ich habe es geschafft und habe dann 1976 in Weissach begonnen. Am Anfang eben in der Fahrwerkswerkstatt und habe mich dann relativ schnell dann fortgebildet, habe die Meister- und Technikerschule gemacht. Und dann kam der Wechsel dann ins Ingenieurbüro und von dort aus ging es dann los mit Testfahrten.
War Herbert Linge dein strenger Chef?
Herbert Linge war damals mein strenger Chef, ja, das ist richtig. Heute sind wir gut befreundet, aber damals war er wirklich streng.
Aber es war das so, ja?
Ja, es war, okay. War wirklich so. Und ja, aber es war trotzdem eine schöne Zeit
Und eine erfolgreiche Zeit.
Und
Porsche hat ja einiges entwickelt. Was waren da so die ersten Entwicklungen? Woran hast du da gearbeitet, 76?
76, gut. Ich sag mal, bis zu der 80er Jahre war ich hauptsächlich mit dem Aufbau von den Fahrzeugen beschäftigt und war auch mit der Betreuung bei verschiedenen Sportveranstaltungen beschäftigt. Zum Beispiel war ich jetzt 1979 bei der Rallye Monte Carlo dabei, wo wir das Team Jürgen Barth, Roland Kusmal eingesetzt hatten. Und von dort an war es eigentlich auch klar, die Rallye-Einsätze, die privaten Rallye-Einsätze müssen unbedingt mit dem 911 erfolgen. Und dann ging es eigentlich los, dann habe ich mir ja privat auch noch ein Auto aufgebaut.
Das finde ich übrigens auch interessant. Das war ein Auto, was heute wieder ganz bekannt ist. Ne?
Also ja, das war eben der Heiko Porsche. Ich meine, man darf nicht vergessen, wo ich angefangen habe mit dem Aufbau, war ich 24 Jahre alt. Das Geld war natürlich auch ein bisschen knapp, das ist ja klar. Ich habe mir zwar mit Heiko einen Sponsor besorgt, der ein bisschen mitfinanziert hat, aber so ein Porsche in Rallye drin kostet halt viel Geld. Und trotzdem, wir haben das Projekt durchgezogen, sind ein Jahr damit gefahren, solange das Geld halt gereicht hat. Haben einige Pokale gewonnen und dann Ende 80 wieder verkauft beim Walter Röhr seiner ersten WM-Feier. Ist es nach England verkauft worden. Es war schade, da waren wir dann gerade so richtig drin im Thema, aber okay, als Privatfahrer mit dem kleinen Budget ging es einfach nicht anders.
Ja, der ist Jahre später wieder aufgetaucht.
Ja, das Auto gekauft hat, der hatte viel Geld, aber kein Fahrtalent. Und die Besichtigung war schon interessant, wo er das Auto angeschaut hat. Er hat die Lackierung gesehen, das Design war von einem Engländer gemacht, war fantastisch, war begeistert. Und dann wollte er einfach noch den Sound hören. Und dann war das Auto gekauft. Und dann hat er aus seinem Jackett so ein paar Scheckhefte rausgezogen und hat da Schecks ausgeschrieben. Und hat er mir gesagt, er schreibt einfach jetzt mal ein bisschen mehr drauf. Er wüsste gar nicht, wo überall jetzt Geld drauf wäre. Das war schon ein bisschen komisch für mich. Und ich habe ihm dann gesagt, okay, kann er machen. Er kriegt die Papiere auch vom Auto erst, wenn ich das Geld auf meinem Konto habe. Und ich habe dann die Schecks nach und nach eingelöst und ich habe mein Geld gekriegt und habe heute noch einen Scheck über 40.000 Mark, den ich nicht gebraucht habe. Weil der hat einfach keinen Überblick gehabt über seine Kunden. Und ich bin überzeugt, wenn ich den Scheck mit eingelöst hätte damals, das hätte er wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ne? Also es war ein bisschen interessanter Verkauf. Und dann ist der verschiedene Läufe zur Rallye-Europameisterschaft mit dem Auto gefahren, in England, in Irland und so weiter. Und das, was ich gehört habe, war halt das, dass er immer wieder bei jeder Veranstaltung irgendwo rausgeflogen ist, den Wald, das Auto zerstört hat. Und er hat mir einfach gesagt, er kommt mit dem hecklastigen Auto nicht zurecht. Und irgendwann hieß es dann, das Auto ist so krumm, den kann man eigentlich nicht mehr aufbauen, den muss man verschrotten. Und dann war es für mich eigentlich erledigt, das Thema. Und fast exakt auf den Monat hin, 30 Jahre später, hat sich ein Engländer bei mir gemeldet. Und er hat mir dann gesagt, er hätte von Walter Röhrl mal eine Telefonnummer gekriegt und er wollte mir mal Geschichte erzählen von einem Auto, das er vor 10 Jahren gekauft hatte, auch leicht unfallbeschädigt, im Rotmans Design, und er hat es jetzt komplett zerlegen lassen, weil man es halt frisch aufbauen musste, entlacken und so weiter. Und beim Entlacken sind ihm zugeschweißte Löcher am Dach aufgefallen. Und dann hat er gesagt, das Auto muss eine Vorgeschichte haben und die wollte er unbedingt rauskriegen. Mhm. Und dann hat er mit der Fahrgestellnummer und Produktionsnummer über Porsche England, Porsche Deutschland recherchiert und hat es dann tatsächlich geschafft, dass er dann erfahren hat, was das für ein Auto war, welches Baujahr und wie das aufgebaut war. Und die haben ihm gesagt, das war ein ehemaliges Werksauto, das ein werksangehender Mitarbeiter gekauft hat, aber den Namen durften sie ihm nicht sagen. Mhm. Und so ist er dann über Walter Röhrl auf mich gekommen und ich habe alle Unterlagen noch gehabt von dem Auto, wir haben das verglichen und es war tatsächlich das Auto. Und dann hat er das so, wie es früher war, mit meinen Sponsoren, mit meiner Lackierung, mit meinem Namenszug alles wieder aufgebaut und fährt heute noch in England damit rum. Und wo das Auto 2010 präsentiert worden ist bei der Race Retro in England, da war die Presse natürlich begeistert von so einer Geschichte und die haben da relativ lange Berichte darüber geschrieben in englischen Magazinen. Und so ist das ganze Thema wieder ins Rollen gekommen.
Du solltest das Auto dann fahren, ne?
Eingeladen? Gut, ich war zu der Präsentation eingeladen und da waren ca. 30.000 Leute auf so einer Sonderprüfung außerhalb von so einer Halle, wo wir da gefahren sind. Und der Besitzer ist mit mir dann eine Runde gefahren und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass da vom Fahren her auch nicht so das Talent da ist. Er ist da mit kaltem Motor und kalten Reifen losgestürmt und nach 500 Meter waren wir schon im Notausgang gestanden, weil das konnte einfach nicht funktionieren. Und dann über eine Sprungkuppe sind wir vorne auf dem linken Vorderrad aufgekommen und das war alles nicht so lustig. Und der Streckensprecher, der das kommentiert hat, hat dann halt gesagt, ja, jetzt wollen wir mal den früheren Besitzer sehen auf dem Auto. Und ich habe dann gesagt, nein, ich fahre das Auto nicht. Mir gehört er nicht mehr und wenn irgendwas kaputt geht, ich möchte es einfach nicht.
Du wolltest schon alles kaputt rein.
Ja, aber es war vielleicht auch ganz gut, weil der Stig Blomqvist, ehemaliger Rallye-Weltmeister, der war auch dort und der war auch bei dem Verkauf mit dabei, bei Walter Röhrl auf seiner WM-Feier. Und da sind wir auch so auf das Auto kommen und dann sagt er, sag mal, glaubst du, dass ich das mal fahren kann? Dann sage ich, frage ihn, ich glaube aber nicht, dass er dich fahren lässt. Und auch den hat er nicht fahren lassen.
Hat er nicht? Also,
nein.
Er hat ihn mal fahren sehen oder gesagt, also aus allem Härtetest.
Ja, aber ich meine, das ist schwierig. Wie gesagt, wenn was kaputt gehen sollte, Motorgetriebe oder sonst was. Ja. Dann geht es immer darum, wer bezahlt jetzt. Klar, und so weiter. Ja. Deswegen wollte ich es nicht machen.
Also tolle Geschichte. Und übrigens, das Auto kann man sehen auf unserer DVD Alte Schule. Da fährt nämlich Walter Röhrl den Neuaufbau.
Genau. Davon.
Ihr habt das dann jetzt wieder hier, um die lange Geschichte kurz zu machen, nochmal wieder aufgebaut. Oh, ja, Walter Röhrl fährt ihn ja auch meistens.
Ja.
Und du hast, wo wir jetzt gerade bei Walter Röhrl sind, ihm auch mal ein Auto aufgebaut. Und zwar war das wann?
Ja, das war praktisch direkt das Jahr drauf.
Der
Walter Röhrl ist ja 1980 Weltmeister geworden im Fiat und hatte dann Ende vom Jahr bei Mercedes einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Geplant war, dass zum 100-jährigen Jubiläum Walter Röhrl mit einem neuen allradgetriebenen Mercedes-Rallye-Auto er Weltmeister wird. So war der Plan. Und die ersten zwei Jahre sollte er mit dem 500er SL fahren. Und da war er auch im Training, der hat in Österreich trainiert, für die Rallye Monte Carlo schon trainiert, in den Seealpen. Und das Auto war halt groß und schwer. Und dann kam irgendein Vorstand von Mercedes auf ihn zu und hat gesagt, Herr Röhrl, besteht die Gefahr, dass wir Monte Carlo nicht gewinnen mit dem Auto? Und das sagt der Walter, wenn Schnee liegt, ist die Gefahr akut, da können wir nichts machen mit dem Auto. Und das war dann schlussendlich das Aus von Mercedes, weil die gesagt haben, wir haben den besten Fahrer, wenn der nicht gewinnt, dann liegt es am Auto. Und das war das Ende vom Rallye-Sport bei Mercedes. Und er war noch keine Rallye gefahren und stand schon auf der Straße, hat eine Abfindung gekriegt. Aber als amtierender Rallye-Weltmeister will man ja fahren. Und er hatte kein Auto, die Werkscockpits waren vergeben zu der Zeit natürlich. Und dann hat er bei mir angerufen und sagt, Mensch, schade, dass wir den Heiko Porsche jetzt verkauft haben. Jetzt könnten wir ein bisschen was fahren. Dann habe ich halt gesagt, Walter, es kann ja nicht sein, dass du ohne Auto da bist als amtierender Weltmeister. Da müssen wir was tun. Und habe mich dann bemüht, einen Sponsor zu suchen. Es hat dann auch funktioniert. Und dann haben wir innerhalb von 6 Wochen praktisch nochmal einen neuen 911er aufgebaut. Ich habe meinen kompletten Jahresurlaub geopfert damals. Wir haben Wochenende durchgearbeitet und gut, natürlich die Erfahrung vom Heiko Porsche gehabt. Und so haben wir das Auto aufgebaut und haben dann das Jahr eben so ein bisschen überbrückt. Wir waren auf der Isle of Man, wir waren bei der Rallye Biancavallo in Italien und zeitgleich haben wir dann von Porsche aus den 924 Carrera GT aufgebaut mit der Monet-Werbung. Da konnte ein bisschen was in Deutschland damit fahren, die deutschen Meisterschaftsläufe. Und zum Ende, das heißt so ein WM-Lauf und da gab es wieder ein Werksauto, 911, den wir zusammen mit Almaraz in Frankreich aufgebaut haben. Und dort ist er dann die Rallye San Remo gefahren. Und so hat man dann das Jahr überbrückt, bis er dann 82 wieder einen Werksvertrag bei Opel gekriegt hat. Und dann gab es nochmal eine Veranstaltung, wo er auch für Porsche fahren konnte. Da war ich auch ein bisschen mitbeteiligt. Und zwar war das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das er mit so einem Carrera GTP zusammen mit Jürgen Barth gefahren ist. Und da habe ich die Ehre gehabt, die Vortests zu fahren mit dem Auto. Und zwar nicht auf der Rennstrecke, sondern auf dem Trommelprüfstand. Das heißt, dort ist das Auto aufgeschnallt worden. Ich saß da drin in voller Rennmontur und bin das Programm Le Mans abgefahren. Ich wusste genau, wie viele Sekunden Vollgas waren, auf welchen Gang zurückschalten, rausbeschleunigen, Tankstopps und so weiter. Alles so, wie es praktisch original abläuft in Le Mans. Und das haben 30 Stunden lang gefahren.
30 Stunden?
30
Stunden. Hast du auf eine weiße Wand geguckt und im Auto gesessen?
Ja, aber das war, gegen weiße Wand kann man gar nicht schauen, weil man hatte immer die Instrumente im Blick gehabt. Dann war genau die Aufzeichnung mit einer Stoppuhr.
Wann was ist?
Wann, wo war es, genau. Und das eben über 30 Stunden, das war Alter, alles hochkonzentriert. Einmal hat es die Fronthaube vorne runtergerissen von den Vibrationen dann, aber ansonsten ist nichts von der Technik kaputt gegangen. Und so sind wir dann Le Mans gestartet und eben auch erfolgreich im Ziel angekommen.
Aber du bist 30 Stunden nicht alleine?
Nein. Ich meine, wir waren zu zweit oder zu dritt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir haben uns aber abgewechselt.
Trotz allem von der Belastung, wie in Le Mans rein.
Das war wirklich so.
Nur ein Boxenbruder.
Genau.
Schade, das Wichtigste hat gefehlt. Ja. Hat der Porsche nicht vorgesorgt. Aber was aber nicht passiert ist, dass der Wagen gerüttelt wurde, oder?
Also, nein, das war nur, Auto war schon festgebunden.
War festgebunden, ja, okay.
Aber wie gesagt, das war doch, man musste hochkonzentriert sein da drin.
Klar, und das ist ja noch schwieriger, sich ohne diese ganzen Eindrücke, die man sonst hat, auf einer einfachen Rolle.
Ja.
Wahnsinn.
Und dann, danach ging es dann eigentlich los mit der Testerei. Ich habe eigentlich alle Baureihen damals durchgemacht. Das war natürlich beim 911 das G-Modell, dann 924, 944, 928, diese ganzen Autos. Und nachdem ich ja immer im Fahrversuch oder Fahrwerkversuch war, war jetzt dort hauptsächlich das Thema Regelsysteme angesagt. Das ging dann los mit ABS-Entwicklung, was sehr hochinteressant war. Dann kam die ASR-Entwicklung und die ganzen Systeme war ich dann mit beteiligt.
Und ESP, dann, ne? Was bei Porsche irgendwann kam.
ESP dann, genau. Ja. Und zum Schluss kam dann eben die Allrad-Entwicklung noch dazu. Aber am Anfang war eben das mit den heckgetriebenen Autos. Und früher war es ja so, dass man da nicht so ein kleines Aufgabengebiet gehabt hat, wie es heute der Fall ist. Heute ist man ja so ein bisschen ein Fachidiot. Früher hat man da richtig großes Gebiet gehabt. Und ich habe auch sehr viel Fremdentwicklung gemacht bei uns im Hause. Und hauptsächlich mit Audi und Audi Sport zusammen. Und da gab es auch mal ein tolles Projekt, das dann zwar nachher nicht in Serie gegangen ist, aber die Testfahrten war halt hochinteressant. Und zwar war da gewünscht, in einen Audi 200 mit Allradantrieb einen 928 Achtzylinder-Motor einzubauen.
Ach geil.
Und das Auto sollte so in Serie gehen. Der Tarnname war damals als Prototyp Omega. Und da gab es auch dann zwei oder drei Autos haben wir gehabt. Und eins davon habe ich dann in Schweden zum ersten Mal gefahren. Ging natürlich wie die Hölle mit dem Allradantrieb. War alles hochgeheim. Das Auto war also so verunstaltet, dass man es nicht erkennen konnte, was das jetzt genau war. Es war ein Münchner Kennzeichen drauf, also ein bisschen auf
dem. Auf wen wollte man denn dahin gehen?
Und das Projekt ist dann nachher gestorben. Es hat dann Audi zurückgezogen. Aus welchem Grund, weiß ich dann auch nicht genau.
War der Piech schon Chef bei Audi?
Der Piech war damals schon Chef, ja.
Der guck an, der war immer drauf aus, Audi das Hutträger-Image auszutreiben.
Ja. So. Und es wär interessantes Auto geworden, aber okay. Und gut, so ging es dann später weiter und dann kam der kleine Quattro, der Audi 80 Quattro und dann kam der lange Quattro und dann kam der kurze. Und da habe ich schon immer mit Audi und Audi Sport eben zu tun gehabt. Aber das ging so nebenbei, neben unseren Porsche-Projekten. Und damals war ich halt, sagen wir mal, den ganzen Winter immer in Schweden oben, in Arjeplog, wo dann die ganzen Wintertests gefahren worden sind. Und zu der Zeit war es halt auch noch richtiger Winter da oben. Da haben wir Temperaturen bis teilweise minus 40 Grad gehabt. Und es war natürlich schon toll, die ganze Entwicklung mitzumachen. Vor allen Dingen, wenn man die Messtechnik, die man dafür braucht hat, die war ja, ich sag mal, noch relativ groß zu der Zeit. Ja. Und man muss meistens irgendeinen Sitz ausbauen, dass die Messtechnik dort reingepasst hat und dann die ganzen Kabel und so weiter. Und heutzutage macht man das alles mit einem kleinen Laptop. Mhm. Da gibt es gar keine so Messtechnik mehr in der Form. Ja. Aber das war ein Riesenaufwand früher. Und die Messungen hat man mit so einer Art Fotopapier gemacht. Da hat man immer eine Rolle eingelegt. Und bei einer Bremsung hat man dann die Messtechnik gestartet, beziehungsweise die ist automatisch gestartet worden durch den Bremslichtschalter dann. Und dann ist das Fotopapier belichtet worden, ist rausgelaufen und dann hat man da zig Linien drauf gehabt. Und da war so ein Messschrieb, so 2 Meter lang und die musste man dann im Büro dann auswerten mit Lineal und die einzelnen Kurven da rausrechnen. Es war mordsaufwendig und dann wurde der Messschrieb gefaltet. Weil das so aufwendig war, hat man da eine Maschine konstruiert, Da haben wir gedreht und ich hatte es automatisch gefaltet. Und da gab es natürlich bei jeder Erprobung viele, viele Ordner voll mit Messschrieben. Ne? Ganz schlimm war es dann eben später, wo, wenn wir dann später zu dem 959 kommen, da war die Messtechnik natürlich so extrem groß, dass sie kaum noch ins Auto gepasst hat.
Weil so viele Regelsysteme waren. Ne? Und das bei minus 40 Grad habt ihr immer neidisch auf die fremdbeheizten Saabs geguckt.
Ja gut, es war ja nicht immer so kalt, aber minus 40 ist schon.
Das ist natürlich schon auch für die Technik knackig. Ne?
Für die Technik. Man konnte die Autos gar nicht mehr abstellen draußen, weil das Öl halt alles so zähflüssig war und so. Ja gut, und im Dezember 84 ging es los mit den 959-Entwicklungen. 959 war ja damals als Überauto geplant. Das sollte alles, was an Technik möglich ist zu der Zeit, in das Auto rein.
Ganz kurzer Exkurs, weil der ist parallel zum Ferrari F40.
Genau.
F40 kompromisslos auf Sport.
Genau.
Eigentlich eine Käfler-Karosserie mit Motor drin. Und das war's.
Es war ein Rennauto für die Straße.
Rennauto für die Straße.
Und Branche. Wir wollten halt ein Auto haben, das man im Alltag fahren kann. Nicht nur auf der Rennstrecke eben auch, sondern zum Einkaufen.
Aber eigentlich auch ein Rennauto, ne?
Auch ein Rennauto von der Leistung von allem. Nur war das natürlich deutlich schwerer.
450 PS waren angezeigt.
450 PS.
Das war also Anfang der 80er.
Das war ein Wahnsinn. Und ich sag mal, das Gewicht war natürlich deutlich schwerer wie der Ferrari. Mhm. Ich habe auch einen Ferrari immer wieder im Vergleich dazu gefahren. Nicht im Schnee, weil da war das Auto unfahrbar. Der Ferrari hat auch Spaß gemacht, das darf man nicht vergessen. Der war leicht und es war so ein richtiges Rennauto. Aber wenn man da zwei Runden Nürburgring fahren, ist irgendwas ausgefallen. Das war einfach nicht...
Ein italienisches Auto.
Ja, das italienische Auto. Das war halt weit weg von dem, wo wir hinwollten.
Der Perfektionsanspruch bei Porsche war da immer höher. Ne?
Ja, und das ging dann im Dezember 84 los. Mhm. Werde ich auch nie vergessen. Das war ein Winter, wo es nicht so sehr kalt war. Und wir hatten 3 Wochen Zeit für die erste Abstimmung und hatten zu dem Zeitpunkt einen Kollegen dabei, der noch für dieses Projekt verantwortlich war, der es aber mit dem Autofahren nicht so gehabt hat.
Und, das ist tolle Voraussetzung.
Ja, das war nicht so tolle Voraussetzung. Jedenfalls war es dann so, die ersten Tage wollte er aus dem Auto gar nicht aussteigen. Er wollte alles selber probieren und so weiter und so fort. Und er hat viel kaputt gemacht. Unter anderem, der hat die Kupplung, ich meine, 450 PS war jetzt was Neues und er hat die Kupplung relativ schnell zerstört, dann den Antriebsstrang zerstört und das Auto musste immer wieder gerichtet werden. Und wir haben dann die Zeit verloren, das hat uns dann gefehlt. Und dann haben wir ihm irgendwann mal gesagt, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder er bleibt jetzt aus dem Auto raus und hält sich im Hintergrund oder wir fliegen jetzt heim, weil das wird nicht funktionieren.
Kann man den Namen nennen?
Nein, ich möchte es nicht nennen, aber es war wirklich so, es hat er dann auch eingesehen und dann bin nur noch ich mit dem Auto gefahren und weil die Zeit dann gefehlt hat, ging das halt teilweise Nächte durch. Ne? Das Problem war das, durch das, dass es nicht so kalt war in dem Winter, war der große See, wo wir eigentlich immer getestet haben, der bis 280 Meter tief war, der war noch nicht so durchgefroren, dass man dort drauf fahren konnte. Okay. Also musste man sich einen kleineren See suchen, da war die Wassertiefe 6 Meter, da war es vom Eis her besser, aber es war immer noch ein bisschen ein Risiko. Und dann haben die Kollegen gesagt, das ist deine Entscheidung, entweder du fährst dort oder wir haben halt kein Ergebnis. Dann sage ich, nee, wir fahren, das geht schon. Ich habe dann keinen Gurt rumgemacht. Wir haben eine lange Antenne dran gehabt, was wir gesagt haben. Falls das Auto einbricht, kann ich rausspringen. Und wir haben um die Antenne rum so Kordel gehabt mit einer Plastikflasche dran. Also wenn das Auto abgesoffen wäre, hätte man wenigstens gewusst, wo es liegt.
Ja, okay.
Aber es ist gut gegangen am Anfang. Es war ein bisschen ein seltsames Gefühl. Das Eis hat auch immer so geknackst. In der Nacht hört man das ja alles gut, wenn es ruhig ist. Und wir konnten die Ergebnisse einfahren, haben natürlich das eine oder andere Problem gehabt mit der Elektronik. Man musste immer wieder neue E-Brombs brennen, und die Zeit ist halt laufen. Und
das ganz kurz, EEPROM, das sind eigentlich diese schwarzen Chips mit diesen vielen kleinen Pieksern unten drauf,
genau, ne? Genau.
Wo die Elektronik drauf war.
Genau, da ist die Elektronik drauf. Und wenn mir irgendwas aufgefallen ist, was nicht richtig funktioniert hat, habe ich das den Elektronikern gesagt. Die haben sich kurz Gedanken gemacht, wie man das in den Griff kriegen kann. Haben dann programmiert, haben einen neuen EEPROM gebrannt, ist dann in die Messelektronik dann reingesteckt worden und dann ging es weiter. Aber so haben wir halt dann Stunden verloren. Na? Und dann war es so, das Auto musste vor Weihnachten zurück, weil wir gleich im Januar wieder eine Trockenerprobung in Südeuropa hatten. Das heißt, das Ergebnis musste eingefahren werden. Und die Nächte davor waren schon sehr kurz. Und die letzte Nacht ging dann komplett durch. Und meine Kollegen, Mechaniker, Elektroniker und so weiter, die haben in der Werkstatt auf der Werkbank gepennt, der eine lag auf dem Rollbrett und ich war am Fahren und habe dann über Funk Bescheid gegeben, wann ich reinkomme, dann sind die wieder aufgestanden und dann ging es weiter. So haben wir dann praktisch rund um die Uhr getestet und haben die, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Das sind die Gewerkschaften da, die sagen, jetzt muss der Junge mal schlafen.
Ja.
Was waren das für Tests nochmal auf dem See, also Hochgeschwindigkeit?
Nein, das waren einfach mal die ersten Funktionstests, was ABS betrifft, was Allradsteuerung betrifft und so weiter und so fort. Das war ja Neuland. Das war das erste Allradauto, wo wir ABS-System drin hatten.
Okay.
Und wir haben noch einen neuen Entwicklungspartner dazu gekriegt. Es gab damals Firma Bosch oder Wabco Westinghouse aus Hannover. Mhm. Und die Wabco-Leute, die haben ein bisschen Erfahrung gehabt mit Land Rover, mit Allradfahrzeugen. Und deswegen hat man sich damals entschieden, die Entwicklung mit denen zu machen, weil das, wie gesagt, für Bosch Neuland war. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber man muss sich als Team auch erst finden. Ne? Ja, die Bosch-Leute hat man gekannt, ja. Wabco war alles neu, aber die waren sehr engagiert und es hat alles gut geklappt. Und das war dann so, da haben wir einen Elektronikstand gehabt auf niedrigen Treibwerten, der gut funktioniert hat. Mhm. Jetzt musste das Ganze ja aber auch auf hohen Treibwerten, auf trockenem
Asphalt. Also nicht auf Eis, sondern auf Asphalt.
Oder auf Nässe funktionieren. Ja. Und dann hat man das Auto nach Südeuropa geschickt, ist dann auf irgendeine Strecke gegangen, in Frankreich, Spanien, Italien, je nachdem, wo es dann halt eben gerade ging zu dem Zeitpunkt, hat dann zuerst Nässe überprüft, hat dann Trockenhandling überprüft und dann hat man schnell festgestellt, das geht nicht. Und dann musste man dort wieder verschiedene Punkte ändern in der Elektronik, wieder neue EEPROMs brennen. Und nachdem das dann wieder fertig war, hat man das Auto wieder nach Skandinavien transportiert und dann ging es im Schnee weiter.
Um zu gucken, ob das, was man beim Trocknen programmiert hat, auch bei Schnee noch funktioniert.
Ob das dort auch funktioniert. Und so ging das immer hin und her. Und der Winter war halt nur, ich sag mal, von Ende November bis April, wo man dort testen konnte. Ja. Und deswegen musste das alles relativ schnell gehen immer
Wahnsinn,
wieder.
Ne? Und heute hast du zwei Autos,
und
eins im Norden, eins im Süden und schickst
genau,
es per Internet hin
genau,
und her die Einstellung.
Schick mal hin und her und so ging das dann immer. Und dann musste das ja alles elektronisch aufgezeichnet werden. Und es war wirklich so, wir haben den Beifahrersitz ausgebaut, haben auf die Schiene, wo der Sitz draufgeschraubt ist, vier so Gummi-Selentblöcke draufgesetzt, einen Aluminiumrahmen drauf und auf diesen Aluminiumrahmen sind die ganzen Kästen von Messtechnik aufgestapelt gewesen. Und es ging bis 5 cm unters Dach, praktisch ein Block von unten nach oben und 1000 Kabel und dann noch Messling gerade innen drin. Also nach rechts konnte ich überhaupt nicht rausschauen, war alles zu. Aber das ging nicht anders. Man hat ja die Messgeräte gebraucht und die waren nur mit einem Spannband in sich selber gesichert. Aber bei einem Aufprall hätte es alles rausgerissen. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und ja, so hat man dann praktisch die Zeit dann immer nutzen müssen. Am Schluss oder später gab es dann natürlich mehrere Autos. In der Zwischenzeit sind ja dann neuere Prototypen aufgebaut worden. Und die alten sind dann mit der Zeit ausrangiert worden.
Du hast eben gesagt, ein Messlenkrad, was ist das?
Da will man ja sehen, wie viele Lenkkorrekturen das man machen muss. Das ist ein Lenkrad, da werden einmal die Lenkkräfte aufgenommen und dann die Lenkwinkel und die Zeit, die man braucht. Dann sieht man ja jetzt zum Beispiel, wenn das Auto jetzt ausbricht, zu gieren anfängt, wie viel Lenkwinkel muss ich korrigieren, dass das Auto wieder in die Richtung geht und wie schnell muss das Ganze gehen. Okay. Und so gesehen war das ganze Auto mit Messtechnik dann voll.
Das misst heute jedes Auto standardmäßig, ne?
Das genau. Ist in jedem Auto heute hat man einen kleinen Laptop drin, kann das alles aufzeichnen und man kann auch am Laptop relativ schnell die Elektronik korrigieren. Mhm. Alles kein Problem. Aber das war halt die Zeit so. Und außen hat man noch ein Peißlerrad teilweise dran gehabt. Mhm. Das ist wie so ein Fahrrad, sieht es aus, wo dann die Geschwindigkeit aufgenommen hat. Später kam dann der Leitz-Corvid. Das hat man vorne ans Auto hingemacht, war optische Einrichtung. Da gab es einen Lichtstrahl, der dann auf die Fahrbahn ist. Und so hat man dann die Geschwindigkeit gemessen.
Und heute macht man GPS.
Alt geht alles über GPS.
Erzähl mal, wie man Bremstests gemacht hat. Das finde ich toll mit der Farbe.
Ja gut, die ersten Bremstests.
Das gefällt mir am besten.
Ja, die ersten Bremstests, da hat man Farbpatronen ans Auto angebracht mit so einer Schießanlage. Das heißt, angeschlossen an den Bremslichtschalter war das Kabel zu der Schießanlage und wenn man praktisch das Bremspedal berührt hat, hat es hinten zur Folge gehabt, dass die Patrone nach unten rausgeschossen worden ist und hat einen Farbklecks auf die Fahrbahn gegeben. Und dort, wo man dann zum Stehen gekommen ist, hat man das Auto stehen lassen, ist dann ausgestiegen mit einem großen Maßband und hat dann von dem Farbklecks bis zum Auto gemessen.
Den Bremswert gemessen.
Das war der Bremswert.
Kann man aber jeden Supermarktparkplatz nur 10-mal machen, weil danach war die Farbe, wusste man nicht mehr, welches die aktuelle Bremse war. Das ist unvorstellbar, ne? Wie sich das geändert hat.
Alles. So war die Anfangszeit. Heute geht alles über GPS, natürlich alles viel genauer, aber so hat man sich beholfen. Man muss ja auch simulieren, wenn es einen Reifenplatzer gibt, muss ja das Auto irgendwo auch handelbar sein. Und da hat man das auch so gemacht, da hat man so ein scharfes Messer gehabt und hat dann während der Fahrt einfach das Messer abgeschossen und den Reifen aufgeschlitzt und hat dann geschaut, dass man wieder...
wieder anfängt.
Und da gab es zum Beispiel bei der Typisierung, da musste man so durch so Spurgasse fahren mit 100 km/h und dann hat man den Reifen platt geschossen. Und dann musste man halt innerhalb von der Spurgasse das Auto halten können. So war die Typisierung damals.
Also hat jeder Hersteller sich seine Sachen da so ausgedacht. Ja. Ne? Du hast unendlich viele Fahrversuche gemacht und im Endeffekt war es, hing es von dir ab, wie sich das Auto nachher fährt. Ne? Du hast gesagt, das übersteuert mir zu viel, das untersteuert mir zu viel. Man sagt ja immer, jedes Auto hat seinen eigenen Charakter. Zumindest bei den älteren Baujahren war das ja so. Heute stellt man alles um, die Fahrwerke weiter. Im Endeffekt kann man sagen, dass das von dir maßgeblich abhängig, wie sich so ein Porsche damals fuhr.
Klar. Ne?
Oder du warst einer der Testfahrer.
Ja, man hat natürlich gewusst, wo wir hinwollen. Das Auto soll sportlich sein, aber trotzdem leicht handelbar. Mhm. War so am Anfangszeit mit dem 911 nicht ganz so einfach. Mit dem Heckmotor dann. Aber das haben wir dann im Laufe der Zeit schon gut in den Griff gekriegt. Und mit jedem Testkilometer lernt man ja auch dazu und man weiß dann schon, das ist dann irgendwo im Kopf schon abgespeichert, wie das alles
so muss ich im Forscher anfühlen.
Wie sich das anfühlen soll und muss und da habe ich eigentlich keine Probleme gehabt.
Dann. Ja. So, und dann kam nach dem 959, jetzt gerade gesagt 964, also der ist ja alles 911er Baureihe
und der 965. Ja, und da gab es nur ein Projekt dazwischen, das für mich sensationell gut war und interessant war. Das war praktisch zeitgleich mit dem 959. Da hat Porsche von Herrn Piëch, der damals bei Audi Chef war, den Auftrag gekriegt, den Rallye Quattro, das Überauto S1, später hieß er dann mit als Flügelmonster E2, die Bremsanlage zu überarbeiten. Und zwar war das Problem das, die hatten bei ihren Wettbewerbsmotoren schon 600 und mehr PS.
Wenn man damals die Fahrer,
Hanno Mikola, Michel Motor, Walter Röhrl, Stig Blomqvist.
Um einige Namen zu nennen. So, dann sind sie zu euch gekommen.
Und Herr Piëch hat das Thema Bremsanlage erst im eigenen Haus platziert und war aber, ich sag mal, nicht ganz so einverstanden, wie die Herren das angegangen sind. Die haben ihm natürlich immer wieder gesagt, oh, wir haben alles probiert und es geht nicht und so weiter. Mhm. Und das ist genau das, was ich nicht hören wollte. Und wir waren dort in Ingolstadt bei der Sitzung und dann hat er vor allen Leuten gesagt, meine Freunde von Porsche übernehmen das Projekt. Und dann war Ruhe. Und das war dann so, ein Kollege von mir, der mir am Schreibtisch gegenüber saß, der hat die Hauptverantwortung gehabt fürs Projekt. Und ich habe die Organisation von den Abläufen gemacht und die ganzen Tests gefahren. Mhm. Und wir haben dann von Audi ein Original-Einsatzauto gekriegt. Mit dem sind wir dann zuerst in den Windkanal nach Wolfsburg gegangen, zu VW, und haben die Aerodynamik etwas korrigiert, hauptsächlich was die Anströmung der Bremsanlage betrifft. Und nachdem das war und wir dann eigene Teile gefertigt haben, ging es dann an Fahrprobung. Und die Vorgabe von Herrn Pirch war halt, bei höchster Belastung die Vorderachsscheibentemperatur um 150 Grad zu senken. Mhm. Und das war schon eine Aufgabe, weil 150 Grad relativ viel ist dann. Und wo wir dann die ersten neuen Teile hatten, habe ich dann in Weissach angefangen, die ersten Tests zu fahren. Das war dann immer so. Strecke war abgesperrt, 10 Runden auf Bestzeit gefahren und dann alles aufgezeichnet. Und das war so, die Autos haben ja richtig Lärm gemacht. Also das hat man nicht nur im Gelände oder im Werksgelände gehört, sondern auch weit drumherum. Das war ja so der typische Turboklang da von den 5-Zylinder. Ja, ja. Und gefühlsmäßig war die halbe Weißacher Belegschaft da an der Strecke gestanden und habe dazu geschaut, was da abgeht. Und draußen an den Wiesen und so weiter waren Leute gestanden. Also es war irgendwie, war eine tolle Zeit. Und wir haben immer schöne Entwicklungsschritte gemacht und haben dann gesehen, na, das bringt was, das bringt weniger.
Extra langsam entwickelt, damit du mehr fahren konntest.
Nein, das nicht. Die haben ja gewartet auf die Teile. Zum Schluss war es dann auch so, dass wir halt aus witterungstechnischen Gründen dann auch nach Südeuropa ausgewichen sind. Und da konnte ich halt viele, viele Testfahrten machen, was natürlich faszinierend war. Das war damals das stärkste Rallye-Auto und ich habe das freudige Vergnügen gehabt, die Tests zu fahren. Und wir haben das Ergebnis geschafft. Wir haben 187 Grad kühlere Temperaturen erreicht.
150 waren gefordert.
150 waren gefordert. Herr Pirch war total begeistert. Und so hat man dann für die Rallye-Autos die Serienteile relativ schnell beschafft. Und so konnten die dann praktisch ihre nächsten Rallyes damit fahren. Und es ging alles so. Ja. Drei Wochen Test 959, drei Wochen Test dann wieder mit dem Audi. Also
schrecklich.
Von einem Highlight, ein Highlight nach dem anderen. Das Problem war ja, das war ein extrem schnelles Auto, 959, und ein extrem schweres Auto. Das heißt, wir sind da überall an die Grenzen gekommen, was Thermik betrifft, was Belastung betrifft und so weiter und so fort. Und wir mussten viel, viel nachbessern. Wir haben uns jetzt ein bisschen leichter vorgestellt. Und im Lauf der Testfahrten sind natürlich dann irgendwelche Dinge wieder aufgetreten, wo man auch nicht erwartet hat, aber am Schluss einfach klar war, sowas musste kommen. Die Zeit ist natürlich auch gelaufen. Die Kunden hatten damals für das Auto anbezahlt. Den hat man auch einen Auslieferungstermin genannt und der ist immer weiter nach hinten geschoben worden, weil wir nicht fertig waren mit der Entwicklung. Und man konnte das den Leuten und unseren Chefs immer schwierig erklären, dass wir jetzt immer noch erproben müssen. Ja. Aber das war gut, dass wir das gemacht haben, weil man doch noch einiges korrigieren konnte. Und die Kunden hat man ein bisschen beruhigt, indem man am Nürburgring einmal Kundenfahrtage gemacht hat. Das heißt, da hat man 5, 6, 9, 59, die im Versuch liefen, da hochgeschafft und die Kunden dürften dann mit irgendwelchen Test- und Rennfahrern auf dem Beifahrersitz mitfahren, dass sie mal ein bisschen ein Gefühl kriegen. Dann haben sie ein Modellauto überreicht gekriegt, einfach so, dass man die ein bisschen bei Laune gehalten hat. Ja. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass bei bestimmten Bedingungen das Auto bei einer Vollbremsung versetzt. Und zwar so versetzt, dass man richtig als Fahrer richtig erschrocken ist. 2 Meter nach links, 2 Meter nach rechts.
Okay,
man konnte
also
auch nicht sagen, wohin das versetzt. Aber wenn es versetzt hat, war das extrem. Und ich habe das dann berichtet, meine Kollegen, und wir haben alles nachgeschaut, nachgemessen und so weiter. Kein Mensch konnte sich vorstellen, was da jetzt passiert. Und haben dann Messtechnik aufgerüstet und so weiter und so fort.
Von Anhänger hinten dran gehängt mit Technik.
Und alles versucht. Und unsere Chefs sind natürlich immer nervöser geworden. Haben gesagt, das können wir gar nicht glauben und so weiter. Wir haben da alles drin in dem Auto und so. Und dann haben wir gesagt, die können wir nur überzeugen, wenn die das selber vor Ort mal sehen. Mhm. Dann haben wir die alle zum Nürburgring einbestellt. Nordschleife war gesperrt. Und ich bin 2 Runden auf Zeit gefahren. Und die waren auf der Dettinger Höhe, wo man Höchstgeschwindigkeit fahren konnte, waren die hinter der Leitplanke gestanden. Und da gab es eine Pylonenreihe. Und die haben genau gewusst, dort mache ich mal Vollbremsung. Ne? Erste Runde war okay, war nichts. Zweite Runde, wo dann richtig Temperatur drin war, wieder da drauf gefahren, Vollbremsung. Das Auto hat versetzt auf die andere Fahrbahnseite. Es war brutal. Und dann haben die das von außen zum ersten Mal gesehen. Und dann haben wir irgendwas nochmal probiert an der Elektronik zu verändern. Und dann bin ich der nächste Durchgang gefahren und komme zurück. Erste Runde war alles okay. Zweiten Runde wieder eingebremst. Vollbremsung, das heißt, man steht mit voller Kraft auf dem Bremspedal. Auf meinem Schrieb, meine Auswertung, es wird ja alles dokumentiert, wie schnell und so weiter, waren gestoppte 317,9 und der Tacho war irgendwo bei 330 und dann eine Vollbremsung. Dann bin ich drauf und dann hat plötzlich alles blockiert. Alle 4 Räder blockiert, das Auto ging leicht quer über die Bahn, das alles bei der Geschwindigkeit. Ich habe nur in die Augen von den Chefs gesehen, die hinter der Leitplanke war. Ich glaube, wenn man die angestopft hätte, die hätten keinen Tropfen Blut gegeben. Die waren wie erstarrt da dahinter. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert hat. Ich habe das Auto unter Kontrolle gekriegt, bin natürlich sofort runter vom Pedal wieder. Aber das hat, glaube ich, 0,8 Sekunden dauert, bis die Räder wieder angelaufen sind. Weil bis man erstmal scharf stellt, was da jetzt passiert ist. Ja? Man rechnet ja nicht damit, dass das jetzt blockiert. Und die Reifen waren natürlich durch, bis aufs Metallgewebe. Klar, waren Bremsplatten drin, das Auto ist dann so kolbert. Und ich bin dann zum Stillstand gekommen und dann sind wir zurück. Und da waren die natürlich total fertig. Und dann haben wir die Ursache gesucht.
Im Endeffekt kurz vor Auslieferung eigentlich. Ne?
Das war kurz vor Auslieferung. Ne? Aber die Ursache lag jetzt nicht am Auto, sondern war an der Messtechnik. Und das Blöde war, die Messtechnik man braucht ja die ganzen Signale aus der Elektronik raus. Mhm. Und da hat man zwischen der Elektronik und dem Messaufbau hat man so einen Zwischenkasten implantiert gehabt. Und der ist mit 2 großen Steckern, die 10 Zentimeter lang waren, mit vielen Pins, waren die zusammengesteckt. Und dieser Stecker durch das 1000-mal raus und rein machen, war ein bisschen ausgeleiert. Und dieser Stecker hat sich beim Nürburgring, geht zwar auf und bergab, und offensichtlich an der letzten Kuppe, wo ich da drüber bin, ist dieser Stecker auseinandergegangen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das während der Fahrt zu erkennen, das ist eine kleine rote Kontrollleuchte, ABS-Ausfall, am Armaturenbrett. Mhm. Diese Kontrollleuchte war aber für mich verdeckt, weil das Messlenkrad so großen Innenkranz gehabt hat. Also ich konnte nichts erkennen, dass da was ausgefallen ist. Und das war die Ursache. Da war man natürlich ganz froh, dass es nicht am Auto lag. Nachdem der Schreck dann vorbei war, neue Reifen aufgezogen waren, war ja das Problem mit dem Versetzen, war ja immer noch da. Dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt alles messen. Wir haben, gut, die Bremstemperatur wussten wir, wie heiß das alles wird. Was wir nicht wussten, war die Bremsflüssigkeitstemperatur. Wir hatten in dem Auto natürlich schon Rennflüssigkeit drin, also wo der Siedepunkt am höchsten ist. Das haben wir schon alles vorher drin gehabt. Und dann haben wir gesagt, trotzdem, wir müssen die Flüssigkeitstemperatur messen. Und dann sind wir draufgekommen, was das Problem war. In der ersten Runde, wo die Belastung noch nicht so extrem war, ist die Temperatur irgendwie im grünen Bereich geblieben dann. Aber in der zweiten Runde, da ist man in einen Bereich gekommen, wo über den Siedepunkt gegangen ist. Okay. So, und jetzt, je nachdem, jetzt gab es da durch das, dass die Flüssigkeit dann gekocht hat, gab es Luftblasen im System. Und je nachdem, wo die Luftblase saß, an der linken Bremszange oder an der rechten Bremszange, hat das Auto versetzt.
Ach Gott.
Und das war der Grund. Und jetzt hat man dann halt gesagt, was können wir jetzt ändern noch? Wir haben die beste Bremsflüssigkeit drin, wir konnten von der Aerodynamik, von der Anströmung nichts mehr größer machen vorne.
Kühl,
ja. Das hat alles funktioniert. Und dann haben wir die Idee gehabt, eine Druckumlaufspülung an die Bremszange einzubauen. Das war so ein bisschen eine schwierige Konstruktion mit Rückschlagventilen und so. Und das hat einfach die Auswirkung gehabt, dass man die heiße Flüssigkeit, die an der Bremszange war, praktisch mit jedem Bremsvorgang rausgepumpt hat. Mhm. Das heißt, man hat immer für die nächste Bremsung immer frische Bremsflüssigkeiten an der Zange gehabt. Und so haben wir das Problem in den Griff gekriegt. Also das hat natürlich, das konnten wir jetzt vor Ort oben nicht entwickeln und dann bauen. Das haben wir dann zu Hause gemacht. Da sind dann wieder 14 Tage vergangen.
War das eine Lösung aus dem Rennsport oder war das ganz neu?
Nee, das war ganz neu. Man hat halt sich Gedanken gemacht, wie machen wir das, dass wir die heiße Flüssigkeit von der Zange wegbringen.
Okay.
So, und 14 Tage später haben wir das System eingebaut ins Auto, sind nochmal zum Nürburgring, alles astrein, hat funktioniert. Dann haben unsere Chefs gesagt, gut, wir sehen, da oben hat es jetzt funktioniert, aber haben wir wirklich alles abgedeckt. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal ein Fading-Programm fahren.
Ich war schon ein Jahr eigentlich über Auslieferung.
Ja, ja. Ne? So. Wir müssen nochmal ein extremes Fading-Programm fahren, um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass das funktioniert. So, dann sind wir nach Eralesin, VW-Testgelände gegangen.
Wo der Bugatti getestet wurde mit der Höchstgeschwindigkeit.
Genau.
10 Kilometer geradeaus.
10 oder 11 Kilometer geradeaus, Steilwand, gleich wieder zurück, wieder Steilwand. So, und das Programm hat dann so ausgeschaut, alle 50 Sekunden von Höchstgeschwindigkeit auf 100 zu bremsen, immer Vollbremsung auf 100, wieder voll beschleunigen bis zur Höchstgeschwindigkeit, wieder Vollbremsung bis zum Totalausfall von der Bremsanlage.
Zwischendurch übergeben.
Die Höchstgeschwindigkeit dort, was man so erreicht hat in den 50 Sekunden, war auch so um die 320 rum.
Der Schwede.
Und teilweise hat man die 50 Sekunden natürlich auch erreicht, wenn man in der Steilwand war. So, jetzt bin ich mit 320 in der Steilwand oben gefahren, muss eine Vollbremsung machen, dann ist das Auto so nach unten gefahren, auf die untere Spur, klar, wieder zurückgeschaltet, wieder voll beschleunigt und so hat man das Programm gemacht. Und das war in den Abendstunden natürlich. Und es war so lustig, weil es so dämmerig war. Und die Bremsscheiben waren ja glühend heiß. Das hat ja Funken zu den Felgen rausgehauen. Das war ein Wahnsinn. Das habe ich aber nur gesehen, wenn ich in der Steilwand gebremst habe. Weil dann die Schräge da war. Und da habe ich das gesehen, wie es da hell wird. Na? Und die VW-Leute haben die anderen nachher erzählt, die waren draußen gestanden und haben Kopfschütteln und gesagt, die sind nicht ganz normal. Und so sind wir praktisch gefahren, das Fading-Programm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Pedal weicher wird und dass die Verzögerung nicht mehr ganz so gut ist. Nicht mehr ganz so gut, haben wir immer noch 0,8G Verzögerung gehabt.
Also mehr als jeder VW jemals hatte.
Genau, aber der Grund war der, die Bremsbeläge waren weg, die waren abgefahren. Ich habe schon mit der Rückenplatte Stahl auf Stahl gebremst und trotzdem haben wir die Verzögerung noch gehabt. Das war ja alles glühend heiß.
Wahnsinn, ja.
Und so lange gebremst, bis die Kolben rausgefallen sind. Da war nichts mehr da. Und nachdem das bestanden war, war jedem klar,
das passt.
Jetzt haben wir es, jetzt passt es.
Also das ist auch aktuell dann so ausgeliefert worden mit dieser Umlauf-Ding.
Genau, so
also
sind wir dann in Serie gegangen.
Liebe Interessenten, die sich für 1 Million einen 959 kaufen wollen, lasst ihn nicht beim osteuropäischen Fähnchenhändler um die Ecke schrauben. Es ist komplexer, als man denkt. Ne?
Genau.
Also das klingt ja als wirklich nach technischem Hammer. Ja. Wie hat man sowas später gelöst? Also ich meine, ihr habt ja auch viel später, jetzt vor 10 Jahren GT3 oder irgendwie sowas.
Heute gibt es ja mit Keramikbremse und so, das ist ja ganz anders.
Da ist dann das Problem.
Die Materialien gab es einfach da nicht. Okay. Wir haben halt Stahlbremsen gehabt und konnten halt nur mit der Belüftung arbeiten und so. Ja. Und das Gewicht war halt das Problem. Ich meine, wenn 1500 oder 1600 Kilo so Verzögerungen da erreichen müssen, da ist da alles.
Das war wahrscheinlich der Unterschied zu den Rennwagen, die nur 1000 Kilo wogen. Es war einfach zu viel Gewicht auf der, deswegen hat er mal alles gekocht. Ne?
Deswegen habe ich ja gesagt, wir sind da praktisch überall an die Grenzen gekommen, was Thermik betrifft und so weiter. Aber wir haben es trotzdem geschafft, dass wir dann so in Serie gehen konnten. Und das war aber noch nicht das Ende vom 959. In der Zwischenzeit sind wir im Jahr 1987 angekommen, im Frühjahr. Und da hat man dann alles nochmal gecheckt in Schweden auf niedrigen Treibwerten, ob jetzt wirklich, weil jeder hat ja noch ein bisschen am Fahrwerk optimiert, da optimiert und so weiter. Dann hat man dann eben nochmal so Abschlussbeurteilung gemacht und es ist dort auf dem See nichts mehr negativ aufgefallen. Wir waren ziemlich sicher und dann hat unser Projektleiter damals angerufen, mit dem ich immer in Verbindung war. Der hat damals angerufen und hat gesagt, Mensch, ihm wäre es einfach wichtig, dass wir noch auf normalen Straßen unheimlich viele Kilometer fahren, wo wir Mischbedingungen haben, anders jetzt halt auf dem See. Er hat jetzt halt auch gemerkt, was alles nur so aufgetreten ist und er wollte halt sicher sein, dass wirklich nichts mehr irgendwo faul ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also gut, wir fahren zum Nordkap hoch. Und wo die Leute so oben gehört haben, die Einheimischen, haben gesagt, im Winter zum Nordkap, das ist ein Risiko, das kann man eigentlich nicht eingehen. Mhm. Man muss wissen, das war die Zeit, da gab es kein Handy.
Ja. Es gab aber schon Eisbären.
Es gab Eisbären, genau. Und es gab da oben so gut wie keinen Verkehr. Mhm. Man hat auch nicht irgendwo Hilfe gekriegt, wenn jetzt irgendwo was gewesen wäre unterwegs. War uns dann schon bewusst. Und wir haben gesagt, gut, wir wissen das Risiko, aber wir gehen es trotzdem ein. Wir tun halt alles, was wir machen können, dass, wenn irgendwas unterwegs ist, dass wir uns irgendwie helfen können. Und wir hatten zwei Autos, einmal die Sportversion, und der ein bisschen niedriger war, und einmal die Komfortversion. Und die Komfortversion habe ich dann gefahren, die Sportversion ein Kollege, und ich habe praktisch Schneepflug gespielt, weil mein Auto ein bisschen höher war und dann so sind wir da hochgefahren. Die Autos waren ausgerüstet mit Rentierfällen, mit Schlafsäcken, mit Leuchtraketen, mit trockenem Brennholz und so weiter. Also wir haben so ziemlich alles dabei gehabt und warme Getränke natürlich. Ne? Und dann sind wir am Freitagnachmittag gestartet und am Sonntagnachmittag sind wir wieder zurückgekommen. Sind 2307 Kilometer Schnee und Eis gefahren, mit einem Tempo jenseits von Gut und Böse. Ja. Und das war wirklich toll. Wir haben alle Bedingungen gehabt, Mischbedingungen, an der Küste hoch in Norwegen war es teilweise trockene Bahn. Nur dort, wo tagsüber natürlich die Sonne reingebrannt hat, ist dann das Schmelzwasser drüber. Ja, okay. Und das Schmelzwasser war dann natürlich in der Nacht wieder vereist. Das heißt, wir haben dann immer wieder von trockener Bahn Eisplatten gekriegt. Und weil wir halt so hohes Tempo gefahren sind, war das nicht ganz so ohne. Aber das war ein guter Test für unsere Regelsysteme.
ABS, ne?
Genau das haben wir ja vorher erprobt und auch Fehler gefunden. Und das hat bestens funktioniert. Und so sind wir da hochgefahren. Wir haben teilweise 3 Stunden lang kein Auto, kein Mensch gesehen. Einmal sind wir in ein Gebiet gekommen, da war relativ viel Schnee auf der Bahn und da haben wir uns sehr, sehr schwer getan von der Bodenfreiheit und von unseren damaligen, man hat es Breitreifen genannt, heute lacht man darüber, über 235er Reifen.
Ja, stimmt.
Aber zu der Zeit waren das breite Winterreifen. Und die waren da nicht so sehr gut fahrbar. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass hinter uns Scheinwerfer kommen, kamen immer näher. Und da dachte ich, das kann ja nicht wahr sein. Und immer noch ein bisschen schneller gefahren, immer. Die Scheinwerfer sind immer größer geworden. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, wir können das Auto nicht halten, das da hinten kommt. Dann haben wir einen Blinker gesetzt. Und dann ist so ein alter Daimler vorbeigefahren. So uralt Auto mit so schmalen Reifen dann. Wir haben da die Spike drauf gehabt und dementsprechend Bodenfreiheit. Und der hat uns dann schön überholt. Da konnten wir mit unserem Hightech-Auto einfach nicht mithalten. Ja. Es ist dann nachher wieder besser geworden, aber das waren einfach Bedingungen, wo dann das schon ein bisschen extrem
und,
war.
Und der ganz kurze Exkurs, der 959 ist ja auch Paris-Dakar mitgefahren, zweimal, beziehungsweise eine Vorversion, nachher der finale Wagen, da wurde alles umgebaut dafür, höher gesetzt, doppelte Dämpfer, also das war
ein anderes Auto. Da war eben dann, das Grundauto war schon der 959, aber von der Technik war der natürlich anders. Naja, auf jeden Fall, wir sind dann bis 6 Kilometer vor das Nordkap gekommen und dann war die Straße gesperrt, weil es meterhohe Schneeverwehung gehabt hat und natürlich im Winter niemand zum Nordkap fahren will, haben sie das auch nicht geräumt, erst im Frühjahr dann wieder. Und da war man natürlich ein bisschen enttäuscht, weil wir unser Ziel, das wir uns in den Kopf gesetzt hatten, Nordkap mit 959, doch nicht erreicht haben. Und dann gab es noch einen Abzweig in so ein kleines Dorf, dann sind wir dort hingefahren. Und das war das Skarsvik, das nördlichste Fischerdorf der Welt. An so einer großen Wand gab es da ein Schild, wo drauf, auf mehreren Sprachen dann drauf stand Skarsvik, das nördlichste Fischerdorf der Welt. Mhm. Und da haben wir die 2949 dann drunter gestellt und das Bild gemacht. Und dann waren wir schon happy, dass wir wenigstens so ein Foto hatten.
Ja.
Da gab es ja noch keine Digitalkameras. Man hat seinen 36er Film in der Tasche gehabt, der war in der Zwischenzeit voll. Was schade war, weil wir sind dann weggefahren in das Ortszentrum, das ist nur ein ganz kleiner Ort mit 150 Einwohnern oder sowas. Das hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass da zwei tolle Autos da sind.
Und
da
waren zwei verrückte Deutsche.
Relativ viele Leute gestanden. Und da war es ganz lustig, da kommt oben runtergefahren in der Dämmerung ein Schlittenhundegespann mit einem Eskimo drauf. Und zwar ein Eskimo, wie man aus den Filmen kennt. Fellmütze, das Gesicht, so weiter und so fort. Der hat dann dort angebremst, neben unser Autos. Das waren jetzt zwei Welten, Hightech und
der Hundeschlitten.
Hundeschlitten dann. Es war dann eine lustige Unterhaltung. Der hat nur drei Worte Englisch gesprochen. Das ging so ein bisschen Mischmaß mit Schwedisch, mit Norwegisch und mit Händen und Füßen und so weiter. Der hat sich dann auch eingesetzt und hat den Tacho gesehen, bis 350 hat er so drauf geschaut. Und hat gesagt, der konnte jetzt nichts damit anfangen. Dann haben wir erklärt, dass das Auto so schnell ist und auch gesagt, was das an Geld kostet damals.
420.000
Mark. Und dann hat man nur gemerkt, dass er da in seinem Kopf was arbeitet, aber er hat es nicht so richtig verstanden. Dann ist er ausgestiegen und hat mit seinem Handschuh in den Schnee 4.200 reingeschrieben.
Er hat gesagt, Porsche ist günstig.
Dann haben wir das korrigiert und dann haben wir wieder gesehen, wie das alles gearbeitet hat. Dann war seine Antwort, wenn er mal viel Zeit hat, rechnet er mal aus, wie viele Schlittenhunde er für dieses Geld kaufen könnte. Und das war eben schade. Wir hätten gerne jetzt natürlich ein Foto gemacht mit ihm da drauf. Ja. Aber wie gesagt, da haben wir leider dann keinen Film mehr dabei gehabt. Wir haben Kunden dann später weiter unten in der Tankstelle wieder waren kaufen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es halt nichts mehr. Haben uns ein bisschen geärgert, aber den werde ich nie vergessen, das war wirklich eine andere Welt. Der konnte natürlich auch mit dem Namen Porsche überhaupt nichts anfangen, hat er noch nie in seinem Leben gehört. Aber der ist halt da oben aufgewachsen, war sicherlich schon 60, 70 Jahre alt.
Aber eine Fahrt mit ihm habt ihr nicht noch gemacht?
Nein, das Problem war, wir mussten ja auch wieder zurück. Und das war dort oben so, die Nordkap-Halbinsel mussten wir zu dem Zeitpunkt mit der Fähre noch erreichen. Deswegen waren wir da ein bisschen in Stress dann. Dann ging es dann weiter wieder Richtung Finnland zurück und in Finnland kennt man es ja von der 1010-Rallye, die Straßen,
ja, genau, diese
geradeaus ganze Kurve, ne? Und so weiter und so fort. Man konnte extrem schnell fahren, trotz schneebedeckter Fahrbahn. Was halt immer kritisch war, wenn irgendwelche Rentiere auf der Straße standen. Und da hat man unser ABS-System gut prüfen können, weil das war nicht so ohne, dass man bei so hoher Geschwindigkeit hat. Aber es hat alles bestens funktioniert und wir sind zurückgekommen, waren glücklich und haben gesagt, so super, Erprobung erfolgt.
Heizung hat auch gereicht.
Heizung, das war jetzt kein Problem.
Ja, heiß genug war der Wagen bei allem.
Ne? Nee, das war kein Problem. Und so sind wir dann schlussendlich in Serie gegangen und haben auch nie irgendeine Reklamation gekriegt. Aber wie gesagt, das waren halt die Schwierigkeiten, die es...
Das ist, also, das, was mich so beeindruckt, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist, dass du jetzt... Also wir reden jetzt über die Bremse und das fesselt einen schon. So die gleichen Probleme an die Motorenbauer, die gleichen Probleme an die Aerodynamiker. Da kommt ja tausend Sachen zusammen, die da erprobt werden müssen.
Ja, Aerodynamik war auch so ein Thema. Das gehört eigentlich jetzt zum Beginn von dem Projekt dazu. Mhm. Unsere schnellsten Autos waren damals die Turbos und die gingen ja so circa 270. Aber das war schon extrem schnell zu der Zeit. Und jetzt war es das erste Mal, dass wir ein Auto gebaut haben, das deutlich über 300 ging. Und das aber noch kein Mensch gefahren hatte, die Geschwindigkeit. Und wo wir das erste Mal mit so einem Prototyp nach Era Lessin gegangen sind, auf die Schnellbahn, haben wir das im normalen Testverkehr gemacht, wo natürlich die Polos ihren Testzyklus gefahren haben und Golfs und alles, was da so rumgefahren ist. Und wir mit dem Überauto dann zwischendrin. Das ging dann nicht lange gut. Die Fahrer haben sich beschwert, weil die haben gesagt, wir sehen da zwar zwei Lichtpunkte im Spiegel und dann war der vorbei. Und die haben dann nur an der Digitalanzeige oben gesehen. Es gibt auf beiden Geraden eine große Digitalanzeige und jeder, der dort in der Nähe war, hat dann gesehen, wie schnell das ich fahre. Und die haben gesagt, das ist zu gefährlich. Die haben sich nicht mehr getraut. Der Geschwindigkeitsunterschied war einfach zu groß. Und für mich war das auch ein Meilenstein, jetzt das erste Mal über 300 zu fahren.
Klar.
Na? Und es war halt am Anfang noch so, die Aerodynamik war noch weit weg von dort, wo wir hin wollten. Und das war so unangenehm zu fahren. Ich habe wirklich teilweise die drei Spuren gebraucht. Das Auto ging nicht geradeaus. Man hat das so mit zwei Fingern dann korrigiert, weil bei der Geschwindigkeit durften wir dann nicht mehr so große Lenkbewegungen machen. Und wir wussten nicht genau, haben wir Auftrieb, haben wir Abtrieb und so weiter. Und dann hat man sich auch wieder mit einer Technik beholfen, da lacht man heute drüber. Man hat an die Vorderachse so Drehübertrager hingemacht, die praktisch sich mit dem Rad gedreht haben. Und dann ging Stäbchen nach oben, die dann oben am Kotflügel fixiert waren. Und das mit silbernen, weil es Aluminiumstängchen war, silbernen. Mit alle Zentimeter kam dann ein schwarzer Streifen. Und man hat dann ja beim Stillstand gesehen, wo die Nulllinie ist, hat man dann markiert. Und während der Fahrt hat man dann bei 300, 320 rausgeschaut, wo denn das Stäbchen ist.
Ach, ich frage, ob der von hoch oder runter gegangen
genau,
ist.
Genau, hoch oder runter gegangen ist. Na? Also es war nicht so ohne, aber so sind wir dann auch drauf gekommen und die Anfänge waren schon ganz schön wild und die VWler waren da sehr, sehr nervös.
Wie lange hast du ungefähr den Wagen entwickelt? Anderthalb Jahre, zwei?
Nein, wir haben Dezember 84 angefangen und im April 87 die letzte Testfahrt gemacht.
Aber beeindruckend, weil im Endeffekt habt ihr wirklich den Supersportwagen der Geschichte hingestellt, der wirklich von jeder Oma zu fahren ist. Ne?
Ja, ja.
Und
ja,
300 ist auch kein Problem damit.
Nein,
jetzt,
ne? Das
ist also mehr oder weniger kein Problem, ist immer noch schnell, aber der versetzt nicht mehr, der liegt ruhig.
Ja, deswegen, ich bin ja stolz, dass ich für so eine tolle Firma arbeiten konnte.
Ja, solche Autos waren vielleicht die VW-Leute auch nochmal neidisch drauf.
Ja.
Ne? Aber das ist wirklich ein beeindruckendes Auto und dann natürlich noch im Wechsel mit dem S1, ich glaube, da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber es heißt immer, und man denkt immer, das ist so ein bisschen ironisch gemeint, der Wagen hat 420.000 Mark gekostet, damals das teuerste, war glaube ich sogar teurer als der F40, der Ferrari.
Ja, die waren ähnlich. 400.000,
die waren sowas,
so
genau.
Ähnlich, ja.
Und trotzdem hat der Vorstand immer gesagt, das ist das teuerste Werbegeschenk der Porsche-Geschichte. Die haben pro 959 nochmal eine Million draufgelegt.
Ja, das Problem war einfach, dass
250 Stück.
Man hat nicht gerechnet, dass man so lange Erprobung machen muss. Mhm. Und die kostet natürlich, so eine Erprobung kostet natürlich Geld, so lange Zeit.
Ja.
Aber man konnte sich als Porsche ja nicht erlauben, ein halbfertiges Auto rauszugeben.
Ja, nee, klar,
das
klar.
Auto musste hundertprozentig top funktionieren. Mhm. Ja. Und das war halt tolle Werbung für Porsche. Man konnte darstellen, was man alles kann.
Was geht, ja.
Was geht. Und deswegen hat man das halt in Kauf genommen. Ja.
Und es ist natürlich auch viel Technik und viel Know-how auf die folgenden Autos eingeflossen.
Genau.
Und zwar lange, lange später noch. Ne?
Ja.
993, der Allrad im Turbo nachher. Das basiert auf der Entwicklung, die ihr dann im 959 geleistet habt. Ne? Also da haben wir schon viel.
Ja, und dann war das Projekt abgeschlossen, das Audi-Projekt war abgeschlossen. Und dann hat man gedacht, es wird ein bisschen ruhiger. Aber gut, es ging ja immer weiter. Dann gab es ein Projekt, das sollte ein 911 Turbo-Nachfolger werden. Der hieß 965. Das war eigentlich ein kleiner 959. Der war von der Optik her ähnlich wie der 959 von der Spoiler und so, war von der Karosserie aber ein bisschen kompakter, war leichter und war insgesamt sogar leichter zu fahren. Also es war ein schönes Auto. Und da ist man relativ schnell von der Prototypenphase dann weggekommen. Am Anfang ist ja alles so Bastellösung, aber da sind wir durch den Erfahrung von 959 relativ schnell, konnte man da bessere Prototypen bauen, die schon weiter waren vom Stand. Heute sind die Autos ja alle schwarz oder so verunstaltet, dass man schlecht fotografieren kann, dass man die Kanten nicht sieht. Und das Auto war rot und man hat hinten einfach so ein Tuning-Schild draufgeklebt. Also der Porsche-Schriftzug ist ECP-Tuning oder irgendwas stand drauf. Na, jeder dachte, das sind irgendwelche Bastler, die da rumfahren. Okay. Es hat sich dann aber relativ schnell doch, ist es durchgesickert, dass es ein neues Auto gibt. Und irgendwie hat es die Autozeitung geschafft, Fotos dazu machen in NATO unten. Und die kamen dann, da war 5-6 Seiten, war dann Bericht in der Zeitung. Und während der Wintererprobung kam dann Anruf, alle Versuche abbrechen, Auto heimschicken, geschlossenen Transporter, Projekt ist eingestellt. Warum? Und dann haben wir gesagt, ja, das verstehen wir jetzt überhaupt nicht, das ist ein tolles Auto. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit, gab es einen Vorstandswechsel, im Entwicklungsvorstand gab es einen Wechsel und der 965, die Idee kam vom alten Vorstand. Und der neue Vorstand hat gesagt, nee, er möchte das Auto nicht haben, das kommt jetzt nicht von ihm und war das Thema eingestellt. Das war ein bisschen schade.
Kann man mal sehen.
Aber so kann es manchmal gehen. So haben wir ja auch mal einen 989, hieß er, glaube ich, viersitziges Auto auch versucht zu entwickeln, das dann auch eingestellt worden ist. Heute fahren wir Panamera mit viel Erfolg, aber zu dem Zeitpunkt hat man halt voll auf den 911 gesetzt.
Das gibt wahrscheinlich nebenbei, das fällt mir auch wahrscheinlich gibt es niemanden auf der Welt, der den Porsche 959 so viel gefahren hat wie du. Kann das sein?
Ja, mit Sicherheit.
Weil das sind eigentlich Sammlerautos.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Ich werde oft gefragt, wie viele Testkilometer ich gefahren habe. Zuletzt war das bei der Porsche Soundnacht 2015, war das. Da war das Thema 959 auch präsent. Mhm. Und dann haben mich die Moderatoren auch gefragt, sie wussten, dass ich die meisten Testkilometer habe. Wie viel waren es denn schlussendlich? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie viele Jahre ich mit dem Auto gearbeitet habe. Ja. Und es war ja so, dass nur eine Handvoll Testfahrer das Auto überhaupt fahren durften. Mhm. So ein Prototyp hat ja Millionen gekostet. Mhm. Und da gab es nicht viele Leute. Und durch das, dass ich natürlich Fahrwerk, Regelsystem und alles gemacht habe, mit Skandinavien und Südeuropa, alle möglichen Rennstrecken, war ich natürlich nur mit dem Auto unterwegs. Ne? Und man hat zu der Zeitpunkt natürlich auch Fahrtenbücher ausgefüllt, aber es ist niemand auf die Idee gekommen, einfach mal eine Kopie zu machen und es zusammenzuzählen, wie viel das war. Mhm. Aber es war extrem viel. Und ich kenne niemand, mit Sicherheit auch kein Kunde, der so viel gefahren ist jetzt mit seinem Auto.
Gibt auch Schlimmeres, traurig, so weit zu fahren. Aber ich glaube, die Erlebnisse, die du damit hattest, waren ja auch nicht immer ganz angenehm.
Sicherlich nicht. Aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Und man ist ja auch stolz, wenn man da als Mitarbeiter mithelfen kann, dass man so ein tolles Auto auf die Beine stellt und vor allem so ein fehlerloses Auto später, dass dann nichts mehr aufgetreten ist, ist mir ja stolz. Und
ein großes Stück Ingenieurskunst und ganz besonders damals im Wettbewerb gegen Ferrari und das war der Erzrivale eigentlich, ne? Aber das war diese technische Perfektion, gab es dann doch nur bei Porsche. Ja. Dass das Porsche-Virus also nicht nur so ein bisschen Teil deines Berufslebens war, das sieht man übrigens auch in diesem Raum, wo wir hier sitzen, das ist dein Keller. Das ist schon ein eigenes Museum. Und ich habe ja eben gesagt, du besitzt jeden Porsche-Typen, der jemals gebaut wurde. Ja. Leider nicht im Original, aber du hast tatsächlich jedes Auto als Modell. Und wir sitzen hier umgeben von Modellautos. Wie viele sind es? Das sind Hunderte.
Ja, weit über 1000.
Weit über 1000 Modellautos. Es ist wirklich jedes einzelne Modell ingenieursmäßig benannt. Das ist fantastisch. So bunt. Also wir stellen ins Internet ein paar Fotos, wenn ich darf.
Ja, ja.
Und das sieht wirklich toll aus. Ja, vielen Dank für deinen Einblick. Das ist tatsächlich was Besonderes, glaube ich, bei Porsche zu arbeiten und da Testfahrer zu sein und was das bedeutet, da haben wir jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen. Dieter Röscheisen, danke, toll.
Gerne.
Das war Dieter Röscheisen und ich hätte Testingenieur werden sollen. Wer darf bitte jeden Tag beruflich Porsche 959 fahren und hin und wieder auch nochmal die Konkurrenz namens Ferrari F40 und Co. testen? Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, freue ich mich auf eine kurze Bewertung bei iTunes. Und ich möchte auch nochmal auf unsere Facebook- und YouTube-Kanäle namens Alte Schule hinweisen. Auf Facebook findet ihr immer die Infos und Fotos zu den neuesten Folgen. Und wenn ich etwas Interessantes im Netz finde, dann teile ich es dort. Und natürlich freue ich mich immer über eure Tipps, mit wem ich unbedingt noch in diesem Podcast sprechen muss. Also schreibt mir, ich freue mich über jede Message von euch.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.